Marie, wir nehmen diese Folge sehr früh heute auf.
Guten Morgen, Gregor.
Guten Morgen. Das war die erste Entscheidung, die wir heute treffen mussten, nämlich wann setzen wir uns hier vor die Mikros, um gemeinsam über Entscheidungen zu sprechen. Entscheidungen mit der KI. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das eine gute Entscheidung war, die wir hier getroffen haben.
So früh uns zu treffen oder diesen Podcast zu machen.
Nein, der Podcast ist eine super Idee. Die Folge ist auch eine super Idee. Nur die Uhrzeit. Aber das sehen wir vielleicht, wenn wir durch sind damit. Denn das Thema Entscheidungen ist eins, was uns immer mal wieder verfolgt hat, aber was eigentlich total zentral ist für den gesamten KI-Begriff. Wenn man zum Beispiel in dem ominösen AI Act der Europäischen Union ganz am Anfang mal reinschaut, dann wird da ein KI-System definiert als, und jetzt kommt ein ganz toller Satz, ein maschinengestütztes System, das so konzipiert ist, dass es mit unterschiedlichem Grad an Autonomie betrieben werden kann und nach seiner Einführung Anpassungsfähigkeit zeigt und jetzt kommt das, was die KI eigentlich macht, ableitet, wie es Ausgaben wie Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen generieren kann. Also das Wort Entscheidungen ist tatsächlich eine der vier Sachen, die laut der Europäischen Union ein KI-System machen kann. Aber wir haben uns bisher immer so auf Vorhersagen, Inhalte und Empfehlungen konzentriert, also die anderen drei. Und heute geht es um die vierte große Kategorie Entscheidungen.
Erstmal möchte ich sagen, ich liebe EU-Texte. Ich möchte in den Meetings sitzen, wo die Leute entscheiden, so das ist der Absatz, den wir reinschreiben. Aber nee, ich finde es super, dass wir über das Thema reden, weil genau wie du sagst, dass Entscheidungen sind immer was, das mitschwingt beim Thema KI, die natürlich an vielen Stellen in den Systemen drinstecken und auch ein total zentraler Aspekt sind von dieser Technologie. Aber bis zur Recherche dieser Folge war das für mich auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen diffus. Also ich würde mich nicht als Decision Intelligence Expertin bezeichnen und deswegen super, dass wir da mal ein bisschen tiefer reingehen.
Ja, du hast den magischen Begriff schon fallen lassen, Decision Intelligence. Das ist nämlich jetzt ein halb neuer Zweig in diesem ganzen KI-Bereich, in dem man versucht, man könnte sagen, die Kunst, Informationen und Daten in Handlungen und Entscheidungen zu verwandeln. Also das ist eigentlich die Idee. Gibt es auch schon länger, wurde von einer Informatikerin namens Lorraine Pratt geprägt, dieser Begriff. Und heute ist diese Decision Intelligence die Basis für Unternehmen, für neue Software und vielleicht auch für unseren Alltag.
Genau, wir bleiben nicht bei EU-Politik oder Ingenieurinnen, sondern wir fragen hoffentlich für alle ganz praktisch, kann KI überhaupt gute Entscheidungen treffen? Also auch für dich und für mich. Was unterscheidet moderne KI, über die wir oft hier reden, also Chatbots, Sprachmodelle von dem klassischen Machine Learning und den großen Algorithmen, was schwimmt da zusammen? Und aber auch, was bedeutet das für die Entscheidungen in Unternehmen, in Behörden und so weiter? Wo kann KI da helfen? Kann sie das?
Das ist der KI-Podcast um 8.30 Uhr morgens. Ich bin Gregor Schmalzried.
Und ich bin Marie Kilk. Worüber sprechen wir, wenn wir über Entscheidungen sprechen? Also ein einfaches Beispiel, das mir irgendwie immer eingefallen ist, bei einer eher komplexen Entscheidung, die ich aber öfter mal treffen muss, ist, wie komme ich in die Arbeit? Ne? Also das ist irgendwie relativ einfach zu sagen, was mein Ziel ist, nämlich ich möchte ankommen. Vielleicht habe ich auch eine bestimmte Uhrzeit, um die ich ankommen möchte. Und da ich in der Stadt lebe, habe ich so verschiedene Möglichkeiten. Ich kann die U-Bahn nehmen, ich kann das Auto nehmen oder das Fahrrad nehmen. Das ist einfach so eine typische Entscheidung, wo man sich fragen könnte, wäre die Entscheidung besser, wenn ich als Mensch die nicht treffen würde, sondern kann mir ein Computer helfen, also Google Maps zum Beispiel oder vielleicht auch ChatGPT.
Es gibt ja noch so eine dritte Möglichkeit, nämlich, ich sag mal, der Computer deines Gehirns, weil der hat ja auch über all die Male, in denen du in die Arbeit gefahren bist, gewisse Daten angesammelt und normalerweise sitzen wir ja nicht morgens da und sagen, hey, was wäre denn jetzt möglicherweise der perfekte Weg, in die Arbeit zu kommen? Es sei denn, wir kriegen irgendwie mit, heute ist die Stammstrecke gesperrt und deswegen lohnt sich vielleicht ein anderer Weg.
Ja, anderer Weg als ich sonst. Weiß nicht. Ich hoffe schon, dass die Folge mir vielleicht hilft in meinem Leben, weil ich glaube, ich denke viel zu oft zu viel über Entscheidungen nach. Über die ich eigentlich nicht so viel nachdenken sollte.
Ja, das geht, glaube ich, vielen so. Also es gibt sogar so eine Art Fachbegriff dafür, Decision Fatigue, also diese Entscheidungsmüdigkeit, die glaube ich, jedem so ein bisschen geläufig ist. Wir haben im Alltag unglaublich viele Entscheidungen zu treffen. Es gibt da eine Untersuchung vor kurzem, die kommt auf insgesamt 35.000 bewusste Entscheidungen, die wir täglich treffen in unserem Alltag. Und dass man da irgendwann Lust hat, hey, wäre das nicht schön, wenn eine AI das für mich übernimmt und mir jetzt einfach sagt, ob ich möglicherweise am besten heute mit der U-Bahn oder mit dem Auto in die Arbeit komme oder um wie viel Uhr ich den Podcast heute aufzeichne. Das hat schon was Verlockendes. Und deswegen gibt es auch immer mehr Menschen, die das scheinbar ein Stück weit nutzen. Und zwar sogar so sehr, dass es Sketche auf TikTok dazu gibt. Und das ist für mich immer das Zeichen, dass irgendwas angekommen ist im Mainstream, ist, wenn ich auf TikTok Sketche finde von irgendwelchen Jugendlichen, die da Videos dazu machen. Ich möchte mal in einen davon reinhören.
Ich bin vor seinem Haus, was soll ich sagen?
Oh, spannend. Ich würde sagen, bleib einfach entspannt und sei du selbst. Ein freundliches Hallo oder kurzes Hey, ich wollte nochmal vorbeischauen, kommt bestimmt gut an.
Also der Gag ist, da stehen so zwei Jungs im Türrahmen und treffen sich gerade, aber keiner weiß auch nur im Entferntesten, was er dem anderen sagen soll, sondern der eine fragt ChatGPT, wie soll er Hallo sagen, der andere sagt, der andere Typ hat mir gerade Hallo gesagt, was soll ich ihm zurücksagen und so weiter, und dann geht das halt über eine Minute, dass die quasi überhaupt nicht mehr wissen, wie sie eigentlich miteinander reden sollen, sondern nur noch die KI befragen. Dieser Sketch ist überschrieben mit Leute in 2060 wegen ChatGPT. Also es ist so ein bisschen eine Zukunftsvision, die zwei da aufmachen. Ja. Aber ich sag mal, in dem Moment, in dem so ein paar TikTok-Kids das hier identifizieren als was, was sich irgendwie so wie eine plausible Zukunft anführt, über die man sich lustig machen kann, merken wir ja, okay, da passiert ja schon was. Also vielleicht ist es noch nicht so, dass Leute ChatGPT und andere KI-Modelle hernehmen, um sich zu beantworten lassen, wie sie ihrem Freund Hallo sagen sollen. Aber offensichtlich treten immer mehr junge Leute, immer mehr Entscheidungen ein Stück weit an die AI ab oder holen sich zumindest mal Rat, wenn sie vor einer Entscheidung stehen.
Ja, und nicht nur junge Leute, muss ich sagen. Also dieser Clip, ja, ganz offensichtlich halt eine Verballhornung von dem, wie wir mit ChatGPT umgehen. Aber dass man diesen Impuls spürt und dass man merkt, ah, Moment mal, plötzlich ist mein erster Reflex bei dieser Sache, ChatGPT zu fragen, oder ich frage ChatGPT eigentlich öfter mal und merke dann auf dem zweiten Gedanken, das hätte ich jetzt eigentlich nicht ChatGPT fragen müssen. Das hätte ich mir jetzt selber überlegen können oder woanders die Informationen herholen können. Das ist schon was, das ich merke. Also bei vielen Leuten, bei mir selber immer mehr. Und es ist ja verständlich, weil wir haben da jetzt einfach dieses Gerät, wo ich einfach eine unglaubliche Breite von Dingen habe, die ich fragen kann, mit allen Nachteilen, von denen wir wissen. Aber als Mensch, man sucht ja immer nach Halt, man sucht nach Ratschlägen. Wir haben früher schon medizinische Dinge gegoogelt, dass ich jetzt eine Maschine habe, die ich einfach immer fragen kann, wenn ich auch nur die leiseste Unsicherheit zu was habe oder mit einer Entscheidung nicht allein sein will. Das ist schon krass. Also wir haben es wahrscheinlich gerade leichter denn je, Ratschläge zu bekommen, auch wenn natürlich nicht klar ist, ob das gute Ratschläge sind oder nicht.
Ja, wobei, vielleicht gibt es noch so eine Unterkategorie von diesen Entscheidungshelfern, bei denen ich mir diese Sorge gar nicht mache, weil ganz oft wissen wir ja insgeheim, was sogar das Richtige ist. Also insgeheim ist uns ja klar, ich bin gerade irgendwie super viel mit dem Zug unterwegs und ich lande relativ oft in so einer Currywurst-Pommes-Kette und ich weiß ziemlich genau, dass das eigentlich keine gute Idee ist, da so viel essen zu gehen, vor allem nicht, wenn ich die ganze Zeit unterwegs bin. Ich weiß also, es wäre eigentlich eine richtige Entscheidung, auch mal was anderes zu essen. Und wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau unterwegs bin, dann habe ich eine Person dabei, die mich auf diese offensichtlichen Sachen hinweisen kann. Und einfach nur diese Präsenz zu haben von irgendwem, der einem das Offensichtliche sagt, das macht ja schon einen Unterschied im Alltag oft. Und diese Rolle kann ja vielleicht eine KI schon übernehmen. Also, dass sie gar nicht unbedingt dafür da ist, um mir jetzt hier super komplex auszuknobeln, dass ein Salat vielleicht gesünder ist als eine Currywurst, sondern um einfach da zu sein und diese Rolle zu übernehmen, um mich daran zu erinnern, dass das ja auch geht.
Der gute alte Münztrick, ne? Man hat immer schon gesagt, wenn du eine schwierige Entscheidung vor dir hast, wirf eine Münze, weil in dem Moment, wo sie landet, weißt du, ob du dich freust oder traurig bist, welche Seite oben gelandet ist. Ja. Aber trifft die KI denn gute Entscheidungen trotzdem?
Ja, also es gibt ja nicht nur diese Form von Entscheidungen. Es gibt auch Entscheidungen, bei denen tatsächlich komplexere Sachen am Werk sind. Und das passiert zum Beispiel, wenn wir ein Verkehrsmittel wählen müssen oder wenn wir vielleicht auch Karriereentscheidungen treffen wollen, rausfinden, wo fahren wir in Urlaub. Und da merkt man schon, wenn man die Sprachmodelle der beliebten Anbieter benutzt, egal ob Gemini oder Claude oder Le Chat oder ChatGPT, dass die eine ganz große Schwäche haben. Und diese Schwäche ist, die haben ein sehr schlechtes Urteilsvermögen, würde ich sagen. Also generative KI ist ziemlich gut darin, mir ein großes Buffet an Entscheidungsmöglichkeiten zu geben. Mhm. Zu sagen, hier sind die 20 möglichen Verkehrsmittel, hier sind die 20 möglichen Urlaubsziele, hier sind all die Dinge, die du tun könntest. Aber um wirklich einzuschätzen, was das ist, was für mich jetzt gerade die beste Entscheidung wäre, da tun die sich deutlich schwerer. Das passiert auch in kleinen stilistischen Sachen manchmal. Also ich benutze zum Beispiel KI sehr gerne dafür, um so kleine Brainstormings zu machen, wenn man irgendwie da sitzt und man schreibt einen Text und man will so auf ein Wort kommen, wo man nicht genau weiß, was wäre jetzt hier das präziseste Wort. Da sage ich ganz gerne der KI, gib einfach mal 20 Möglichkeiten für dieses Wort, was da dazwischen kommen könnte. Und ich nehme eigentlich nie das erste, sondern ich nehme eigentlich meistens so Wort 4 oder 6, was für mich zeigt, dass die KI zwar eine gewisse Stärke daran hat, einfach so Quantität zu geben, ja, weil sie braucht ja für 20 Antworten kaum länger als für eine. Aber sie tut sich noch schwerer dabei, aus diesen 20 Antworten wirklich die beste herauszusuchen. Das ist dann was, was meistens dann doch eher uns zufällt.
Das ist gleichzeitig ein guter Tipp. Den haben wir vielleicht auch schon mal im Podcast gesagt oder zumindest in Seminaren geben wir den sicher öfter. Aber das ist genau das, was man machen muss, weil du als Mensch, Gregor, du bist gut darin zu entscheiden. Und deswegen musst du die KI aber auch so prompten, dass sie dir überhaupt 20 Möglichkeiten gibt und dass die nicht einfach zufällig eine auswählt und du wunderst dich dann, dass die mittelmäßig ist.
Deswegen finde ich es auch ganz interessant, um nochmal so zu diesem Currywurst-Ding vielleicht zurückzukommen, dass man eine KI bewusst vielleicht auch als was einsetzt, was eine Art Störerrolle spielt oder eine Rolle, die jetzt nicht dafür da ist, um mir einfach abzunehmen, was die richtige Entscheidung ist, sondern eher etwas, was bewusst vielleicht die Gegenseite einnimmt, was bewusst sagt, hey, was wäre denn das mögliche Gegenargument gegen das, was ich gerade vorhabe? Was wäre das stärkste Argument gegen meinen Plan? Und dann kann man sich ja mal gucken, was da so rauskommt. Und wenn man das überzeugend findet, kann man danach handeln. Und wenn nicht, dann muss man das ja nicht machen.
Ja, auch ein Tipp, den wir oft geben, frag nicht nur die KI, sag der KI, sie soll dir Fragen stellen und dann wieder benutzt die, um deine Gedanken anzuregen. Und genau, vielleicht das nochmal, falls wir es noch nicht oft genug gesagt haben in diesem Podcast, das ist natürlich einfach nur eine Datenquetschmaschine, die gibt durchschnittliche Antworten, es ist ein Kompressionsalgorithmus und das ist nicht gegeben bei einem Sprachmodell bei einer generativen KI, dass das irgendwie logisch dir die Sachen bestmöglich ausgerechnet hat, sondern es spuckt halt irgendwelche Wörter aus, deswegen oft einfach durchschnittliche Antworten, außer man weiß, wie man sie gut promptet.
Aber das führt uns ja schon zum nächsten großen Punkt, weil wir haben jetzt über, wie kann KI Entscheidungen für mich treffen, gesprochen. Und alle Beispiele, die wir genannt haben, waren eigentlich nicht KI, die wirklich Entscheidungen für mich trifft, ne? Sondern das waren alles genau. So Wege drumherum, weil das, was wir eigentlich uns wünschen, nämlich so vielleicht logisches Denken oder so, das ist ja was, wo sich diese Sprachmodelle sehr schwer damit tun, ne?
Ja, und wie würde das aussehen jetzt bei meinem Beispiel, wie komme ich in die Arbeit, wenn ich nicht einfach eine random Wortgenerationsmaschine frage, sondern wenn ich gucke, was könnte denn ein System sein, was wirklich gut diese Entscheidung durchrechnet. Also wir erinnern uns, Marie möchte in die Arbeit und sie weiß nicht, soll sie mit der U-Bahn zum BR fahren oder mit dem Auto. Dann kann ich mir sozusagen in einer Maschine einen Entscheidungsbaum aufzeichnen, ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel optimieren will, auf wie lang brauche ich dahin, dann halt weiß die Maschine, gut, die U-Bahn dauert durchschnittlich so und so lang, das Auto dauert durchschnittlich so und so lang, mit dem Fahrrad braucht man normalerweise so und so lang. Und so kann, also einfach mit guter alter Mathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung, könnte dir ein System diese ganzen Verzweigungen ausrechnen und verschiedene Faktoren mitbedenken, je nachdem, was du möchtest, wie komplex dieses Modell wird. Worum es aber geht bei dem System, ist, was meine Handlung für Resultate erzeugt. Also das ist ein bisschen der Unterschied zu vielen anderen Machine Learning-Bereichen, die wir haben. Ich will jetzt nicht nur ein Modell, das mir sagt, basierend auf all den Daten, die wir haben, was ist die Vorhersage oder was kann ich ableiten aus dieser großen Datenmenge, sondern ich möchte am Ende ein Ergebnis haben, das mir wirklich erlaubt zu handeln. Also wo es um die echte Welt geht und um mich als Mensch. Wenn ich zur U-Bahn gehe, dann komme ich um so und so viel Uhr an. Oder wenn ich auf dem Weg zur U-Bahn bin und dann aber merke, nee, Moment mal, die ist jetzt spät, lohnt es sich für mich, also sollte ich die Entscheidung treffen, dass ich doch noch zurückgehe und mein Fahrrad hole. darauf sind diese Art von Systemen ausgelegt.
Das ist ja letztlich eine Art Algorithmus, über die du da redest, oder? Also ja. Ganz viele Daten kommen aus verschiedenen Quellen und werden nach bestimmten Regeln zusammengerechnet in so einer riesigen Gleichung. Kennt man vielleicht auch, also ich habe das neulich gehabt, als ich schon unterwegs war, nämlich im Zug. Und mein Zug hatte natürlich 80 Minuten Verspätung. Und ab 80 Minuten ist es so, dass die ganzen Anschlusszüge auch überhaupt nicht mehr synchronisiert werden. Also da wartet niemand mehr auf den eigenen Zug, sondern die fahren einfach irgendwie. Und das bedeutet, während man da in diesem Zug sitzt, muss man immer wieder schauen, ja, wie viel Verspätung haben wir gerade? An welchem Bahnhof kommen wir wann an? Wann kann ich welchen Ersatzzug nehmen, wann kann ich von wohin und so weiter. Und das wäre total super, wenn das gehen würde, wenn all die Daten, wo sitze ich gerade im Zug, sitze ich ganz vorne am Kopfbahnhof, wie weit ist das Gleis entfernt und so weiter, wenn all diese Daten wirklich schön zusammengepuncht werden würden in einen Algorithmus und am Ende kommt raus, ja, zu 60% kriegst du diesen Zug und dann kann ich überlegen, was mache ich.
AGI könnte das.
Ja, und da sind wir beim Problem, weil diese Sprachmodelle, die Chatbots, die wir im Alltag benutzen, die eben nicht so funktionieren. Also wir haben vielleicht manchmal den Eindruck, dass die so funktionieren, weil das Maschinen sind, die maschinell arbeiten und mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten und so weiter. Aber die entscheiden nicht, indem sie sorgfältig all diese Datenpunkte abrechnen und sich da eine mathematische Gleichung zusammenbauen, zumindest nicht von alleine, sondern die entscheiden eigentlich aus dem Bauch heraus. Also die entscheiden eher so wie wir. Die entscheiden eher dadurch, dass sie überlegen, okay, also das könnte ein bisschen in diese Richtung gehen, das könnte ein bisschen in die gehen. Ja, die wahrscheinlichste Antwort ist wahrscheinlich, du kriegst diesen Zug. Aber dahinter steckt kein ausgeklügeltes Rechensystem, was all diese Datenpunkte konkret mit einbezieht, sondern eher so, ja, wenn ich all das irgendwie so zusammenpansche, ich komme so grob zu dem Schluss.
Ja, nur weil da irgendwas mit Zahlen dahinter ist und irgendwas mit Mathe drinsteckt, heißt halt nicht, dass das optimal angewendet wird für das Ergebnis in dem Fall. Vielleicht so, wie wenn man sagen würde, nur weil in meinem Gehirn irgendwo ein bisschen Strom drin ist, kann ich jetzt trotzdem nicht ohne Steckdose einen Föhn betreiben.
Ja, und das kann man auch ausprobieren. Also dieses kleine Paradox, dass diese Sprachmodelle zwar mit Zahlen rechnen, aber eigentlich mit Zahlen gar nicht so gut umgehen können, das erkennt man zum Beispiel, indem man einer KI sagt, gib mir mal eine zufällige Zahl zwischen 1 bis 10. Weil die wahrscheinlichste Antwort dabei ist, dass dabei rauskommen wird 7. Also diese Chatbots geben deutlich öfter als irgendeine andere Zahl die Zahl 7 aus, was lustig ist, weil das ist genau die Zahl, die wir ausgeben als Menschen. Also auch wir Menschen sagen überdurchschnittlich oft 7, wenn wir diese Aufgabe gestellt bekommen. Ein Chatbot macht das Gleiche. Das heißt, diese Algorithmen, die da drin stecken in diesen Tools, diese Modelle, die haben gewisse Biases, die haben gewisse Verzerrungen in die ein oder andere Richtung. Das heißt, wenn wir wirklich diese komplexeren Entscheidungen treffen wollen, auch mit Hilfe von generativer KI, mit Hilfe von Sprachmodellen, dann stehen wir vor einem ziemlich großen Problem, nämlich, dass diese Tools zwar mit ganz viel Text trainiert wurden, mit ganz viel Sprache trainiert wurden, aber weniger mit den Entscheidungsprozessen, die am Ende zu diesen Entscheidungen geführt haben. Also die KI kennt zwar die ganzen Texte, die Leute ins Internet geschrieben haben, aber sie kennt nicht die ganzen Sätze und falschen Begriffe, die die Leute durchgestrichen haben auf dem Weg. Sie weiß zwar, wer wie oft die U-Bahn benutzt, aber sie weiß nicht, welche Gedanken sich die Leute machen, um zu der Entscheidung zu kommen, dass sie die U-Bahn benutzen. Und das erklärt für mich auch, warum dieses Urteilsvermögen so schlecht ist von diesen Tools. Also ja, die haben zwar die ganzen Möglichkeiten parat, aber ihnen fehlt eine Intuition dafür, warum Menschen bestimmte Entscheidungen treffen, warum manche Entscheidungen vielleicht auch einfach besser sind als andere, weil sie kennen ja nur das Endergebnis, sie kennen nicht den Prozess, der dahin geführt hat.
Ja, und also nicht nur das, sondern es fehlt ja auch ansonsten auch die Grundlage, auf deren Basis man eine Entscheidung treffen würde, auch als Mensch möglicherweise, ne? Wenn ChatGPT gar nicht den U-Bahn-Plan kennt und gar nicht weiß, dass es den U-Bahn-Plan nachgucken kann, dann kann es ja noch mehr sich nur im leeren Raum irgendwas zusammenraten.
Ja, was ja wieder ein Datenproblem ist. Ja, da geht es ja wieder darum, genau, dass sozusagen die falschen Daten zur Verfügung stehen. Und diese Sprachmodelle können zwar sehr gut simulieren, wie diese Daten aussehen können, aber sie verstehen sie möglicherweise nicht gut genug. Und all diese Gründe sorgen dafür, warum dieses große Feld der Decision Intelligence aktuell noch gar nicht so sehr von generativer KI bestimmt wird, also KI wie ChatGPT und Claude, die auf der Basis von groben Wahrscheinlichkeiten so ungefähr das wahrscheinlichste nächste Wort ausgibt, sondern auf, ja, so good old maschinellem Lernen, also klassischen Algorithmen, klassischem Machine Learning, dem, was früher mal KI war, vor dem ChatGPT-Boom.
Wo ich gezielt die Daten reingebe, die sinnvoll sind für die Fragestellung und dann versuche, was daraus abzuleiten.
Genau.
Was auch mal besser, mal schlechter funktioniert, aber immerhin nicht einfach ein random Datensatz aus dem ganzen Internet.
Und es gibt einige Unternehmen, die da sehr aktiv darin sind. Eins davon heißt Paretos, das ist ein Unternehmen aus Heidelberg, die haben diesen Begriff der Decision Intelligence in Deutschland ziemlich maßgeblich mitgeprägt. Die gibt es auch schon seit 2020, also Prä-KI-Boom. Und ich habe mit Thorsten Heilig gesprochen, das ist der Gründer von Paretos, und ihn gefragt, was für ihn eigentlich dieser ominöse Begriff Decision Intelligence bedeutet.
Decision Intelligence beschreibt für mich das Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Also die Entscheidung zu treffen, mit Hilfe von der Technologie, die vorhanden ist, gepaart mit dem Domainwissen, also mit dem Expertenwissen des Menschen.
Ja, genau. Das habe ich auch gelernt, als ich das recherchiert habe für die Folge. Was sind überhaupt Entscheidungen? Da gibt es natürlich unterschiedliche Definitionen, aber eine Entscheidung, die ich gefunden habe, vor allem im Unternehmenskontext, ist: Eine Entscheidung ist die unwiderrufliche Allokation von Ressourcen. Kannst du natürlich auch wieder fragen, was genau heißt unwiderruflich, ne? Aber okay, es geht darum, dass ich irgendwas habe: Geld, Zeit, Füße, mit denen ich zur U-Bahn laufen kann. Und ich muss mich jetzt entscheiden, weil ich kann nicht einfach unendlich lange stehen bleiben oder tausendmal hin und zurück gehen. Ich muss dieses Geld irgendwo ausgeben und dann ist es weg.
Beziehungsweise du könntest zwar vielleicht irgendwann aussteigen aus der U-Bahn, aber dann hast du halt die Zeit, die kriegst du nicht wieder. Und weil eben nicht nur Menschen 35.000 Entscheidungen treffen müssen, sondern auch Unternehmen, Behörden, Regierungen, ist dieses Thema Entscheidungsintelligenz jetzt natürlich besonders interessant, weil die Daten stehen ja möglicherweise schon zur Verfügung. Und ein Bereich, wo wir in den letzten Jahren wirklich viel Fortschritt da gesehen haben, sind zum Beispiel Lieferketten. Also sagen wir mal, ich betreibe irgendeinen Supermarkt und ich möchte halt sicherstellen, dass ich wirklich immer genau das da habe, was meine Kunden gerade brauchen. Das ist ja ein irre komplexer Prozess. Weil, okay, vor 50 Jahren wäre man vielleicht damit durchgekommen, dass man einfach grob irgendwas bestellt und hofft, dass das schon irgendwo angenommen wird. Aber heute sieht das natürlich anders aus. Man hat Daten darüber, was gekauft wird. Man hat Daten über Saisonalität bestimmter Produkte. Man hat Daten darüber, sind gerade besonders viele Leute im Urlaub in der Gegend, in der ich bin. Und deswegen kommen vielleicht mehr oder weniger Leute vorbei. Es gibt so viele mögliche Datenpunkte, die einen Aufschluss darüber geben können, ob man jetzt besonders viele Snickers einkauft oder eher weniger, dass das auch ein Wettbewerbsvorteil geworden ist für viele Unternehmen. Und da sind wir im ganzen Bereich der Data-Driven Economy, also allem, bei dem man menschliche Intuition natürlich schon auch mitnehmen muss und menschliche Entscheidungskraft. Aber in ganz vielen Fällen kommen diese Daten ja möglicherweise auf Ideen und Zusammenhänge, auf die wir Menschen nie gekommen wären.
Und ja, beziehungsweise die Mengen sind so groß, dass du sie als Mensch nicht verarbeiten kannst. Und Bauchgefühl reicht nicht, weil du hast, also gerade bei diesen Beispielen, die du genannt hast, du hast deine Ressourcen halt sehr schnell unwiderruflich allokiert. Ne? Wenn du 5000 Snickers bestellt hast und keiner kauft die, die haben ein Ablaufdatum, die kosten dich, wenn du sie lagerst. Also das ist natürlich, auch wenn du nicht die perfekte Entscheidung treffen kannst, sondern nur kleine Verbesserungen erzielen kannst mit so einem System, trotzdem ganz schnell wirklich finanziell relevant.
Ja. Ich finde das immer total interessant, wo denn da jetzt wirklich die Stärken und Schwächen von der künstlichen Intelligenz gegenüber unserer menschlichen Intelligenz liegen. Mhm. Deswegen habe ich das auch Thorsten Heilig von Paretos gefragt.
Also da sehen wir einfach Beispiele, wo wir merken, dass das, ich nenne es mal Bauchgefühl, ja, professionelle Bauchgefühl, dass sich der Menschen täuschen, dass sie sagen, okay, hätte ich nicht gedacht. In unserer Firma nennen wir das Radieschenbeispiel, weil das bei einem Kunden mal so war. Das war ein Großhändler und der hat gesagt, so viele Radieschen werden nie bestellt. Er hat weniger bestellt, weniger nachgekauft und es wurden aber dann doch sehr viele bestellt, sodass er nachordern musste für teuer Geld. Das passiert. Es gibt aber auch das Umgedrehte. Das große Beispiel ist da ja immer der Suezkanal. Ja, wenn da ein Schiff querstellt, so sogenannte Black Swan Events, also Events, die einfach so einen großen Einfluss nochmal haben, dass ich die vielleicht als Mensch schon sehe und merke, da wird irgendwas passieren. Ja? Und da gibt es dann Entscheidungen, wo ich sage, Moment, da baue ich jetzt einen Sicherheitsbestand auf, zum Beispiel, jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, weil ich einfach merke, dass da irgendwie eine große, keine Ahnung, politische Veränderung oder eben ein Schiff quer steht und ich einfach eine gute Intuition habe, darauf zu reagieren. Und da ist der Mensch dann oft besser und kann gut entsprechend damit umgehen.
Das finde ich so interessant, weil das wieder auch zeigt, wie kompliziert diese ganze KI-Welt eigentlich ist. Und das ist ja ein Problem, was wir eigentlich immer haben, wenn wir Daten aus der Vergangenheit nehmen, weil andere haben wir ja nicht, wir haben ja nur die aus der Vergangenheit, und daraus versuchen, Entscheidungen über die Zukunft zu treffen. Weil auch Carl Benz hätte, wenn er so ein Datenmodell zur Verfügung gehabt hätte, Ende des 19. Jahrhunderts, und das gefragt hätte, hey, ist das eigentlich eine gute Idee, dass ich fossilen Treibstoff verbrenne und mit dieser pferdelosen Kutsche hier durch die Straßendüse
alle meine Pferde verkaufen.
Genau. Hätte das Datenmodell wahrscheinlich gesagt, also besonders viele Präzedenzfälle dafür sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, weil bislang ist das ja noch nicht passiert. Das heißt, irgendwer muss die erste Person sein, die irgendwas macht. Irgendwann kommt halt vielleicht der Sturm, der stärker ist als alle davor. Irgendwann bleibt dieses Schiff vielleicht zum ersten Mal stecken und man muss sich komplett neu umorientieren. Und dann helfen die Daten erstaunlich wenig weiter.
Ja, und das ist genau das, wo man wieder mal vorsichtig sein muss, auch bei KI und einfach so dem, was wir Menschen uns wünschen. Und eigentlich sollte man bei all diesen Entscheidungssystemen auch immer einfordern, kann man denn belegen, dass es eine gute Entscheidung ist? Also kann man das wirklich testen, genauso wie man ein neues Medikament testen muss und quasi eine Doppelblindstudie belegen muss, funktioniert das denn wirklich? So sollte man das auch mit KI-Entscheidungssystemen machen, die verkauft werden. Aber ehrlicherweise auf dem Markt ganz oft diese unabhängigen Studien, die fehlen manchmal. Also da kann es auch oft sein, dass was verkauft wird, das nur den Anschein hat, dass es Dinge gut löst, aber das in Wirklichkeit ein bisschen geschummelt hat bei den Tests.
Schummeln klingt immer so ein bisschen nach Böswilligkeit, aber das muss es ja vielleicht gar nicht sein. Vielleicht hat das KI-System nur irgendeine statistische Korrelation ausgemacht in den Daten und dann kam sie zu dem Schluss, dass das die richtige Entscheidung ist, weil sie das für die richtige Entscheidung gehalten hat.
Ja.
Sie hat sich nur komplett verguckt. Es gibt da so eine Anekdote aus einem Malcolm Gladwell-Buch, die total interessant ist, dass es zumindest in den Jugendmannschaften im kanadischen Eishockey nämlich so ist, dass erstaunlich viele Spieler dabei sind, die in den ersten Monaten des Jahres geboren wurden. Also je früher geboren, desto wahrscheinlicher, dass man ein toller Nachwuchsspieler im Eishockey ist. Und das ist natürlich so ein Datenpunkt, der macht überhaupt keinen Sinn. Und so ein Datensystem könnte, wenn es diese Daten anguckt, einfach zu dem Schluss kommen, gut, dann ist das halt so, ja. Ich muss ja gar nicht genau verstehen, warum. Ich merke einfach, ich gucke in diese Daten und stelle fest, Leute aus frühen Geburtenmonaten spielen besser Eishockey. Das heißt, die werde ich in Zukunft auch mehr auswählen. Das Problem ist nur, der Grund, warum das so ist, ist der, dass im ersten Jahr, wenn die irgendwie mit 6 oder so anfangen, Eishockey zu spielen, dass dann die Jahrgänge einfach ab dem 1. Januar einsortiert werden. Das bedeutet, ein Kind, was im Dezember Geburtstag hat, ist fast 12 Monate jünger als ein Kind, was im Januar Geburtstag hat. Die spielen aber in der gleichen Mannschaft. Und wenn man 6 ist, dann spielt das natürlich schon eine gewaltige Rolle, diese 11 Monate. Und dementsprechend sind die Kinder aus den frühen Monaten einfach ein bisschen stärker, ein bisschen größer, spielen besser Eishockey. Und das ist ein Effekt, der sich dann langfristig verstärkt, weil diese Kids auch einfach mehr gefördert werden, bessere Positionen bekommen, mehr Spielpraxis bekommen, mehr ausprobieren können. Und dann sind das halt ein paar Jahre später immer noch die besten Eishockeyspieler. Das bedeutet aber nicht, dass ihnen irgendwie ihr Geburtstag magische Fähigkeiten gibt, sondern es ist einfach so ein komischer statistischer Nebeneffekt.
Ja, wobei es da dann noch vielleicht gar nicht so schlecht ist, ne? Also, wenn ich dann dieses KI-System hätte, das mir sagt, stell Leute ein, die im Januar geboren sind, dann ist das vielleicht gar nicht die schlechteste Entscheidung. Es gibt aber auch noch Fälle, wo wirklich die Daten, die drin sind, die Entscheidungsfähigkeit des Systems komplett kaputt machen. Zum Beispiel gab es einen Fall in den USA, da sollte ein KI-System vorhersagen, dass Patienten eine Sepsis entwickeln. Was natürlich super ist, wenn du das vorher schon weißt, weil das eine Sache ist, die sehr schnell sehr gefährlich und sehr ernst ist und behandelt werden muss. Nur, das hat in den Tests des Unternehmens, das das verkaufen wollte, super funktioniert, weil die nicht gemerkt haben, in ihrem Modell ist drin, ob die Leute Antibiotika bekommen oder nicht. Aber wenn jemand Antibiotika bekommt im Krankenhaus, dann weil eine Ärztin schon diagnostiziert hat, dass da eine Sepsis vorliegt. Und das heißt, in dem Moment, wo sie das Modell in die echte Welt losgelassen haben und gesagt haben, ja, das sagt dir jetzt, ob jemand Sepsis hat oder nicht, hat natürlich dieser Datenpunkt gefehlt und die Entscheidungen waren nutzlos. Deswegen, man muss eigentlich wirklich einfordern, dass das unabhängig getestet ist oder dass zumindest sehr viel offengelegt wird über die Datensätze, damit man solche Fehler finden kann.
Das ist natürlich auch die Angst vor der Blackbox, also die Angst davor, dass wir auf KI-Systeme zusteuern, die Entscheidungen für uns treffen, aber überhaupt nicht transparent damit umgehen können sogar, wie diese Entscheidungen getroffen werden. Und um zum Schluss der Folge vielleicht nochmal so ein bisschen hoffnungsvolle Töne anzuschlagen, das ist ja wiederum was, wo generative KI vielleicht hilfreich sein könnte. Also wenn ich mit so einem großen Datensystem konfrontiert bin, in das hunderttausende Datenpunkte einfließen, dann tue ich mich natürlich als Normalo ziemlich schwer damit, das zu verstehen. Und dann bin ich vielleicht auch geneigt, einfach zu akzeptieren, ja gut, das Modell sagt, XY ist die richtige Entscheidung, dann mache ich das mal so. Aber was generative KI, also diese Sprachmodelle, natürlich sehr gut können, ist, dass die komplexe auch Datenzusammenhänge in einfache Sprache übersetzen können oder mir Fragen beantworten können zu einem bestimmten Datensatz. Das heißt, sie können diese Daten vielleicht zugänglicher machen. Sie können die Entscheidungsprozesse dieser KI-Modelle verständlicher machen für uns. Und dann habe ich am Ende vielleicht so ein Frontend, wie man in der Informatik sagt, also das, was der Nutzer sieht. Und auf der anderen Seite habe ich nach wie vor das gleiche komplizierte Backend, wo die ganzen Daten reinfließen. Aber es wird durch generative KI zugänglicher und ich verstehe einfach ein bisschen besser, was eigentlich hinter den Kulissen passiert und erkenne möglicherweise auch solche Fehler früher.
Das ist eine schöne Vorstellung, ja, tatsächlich, wenn man die beiden Systeme kombinieren könnte und dann auch nicht nur für die vielleicht Experten, die eh diese Datenbank kennen und dann mit was auch immer für einer Nerdsprache sich da drin durchwühlen können, sondern auch eben für Leute von außen, die versuchen, das zu verstehen oder die das unabhängig prüfen wollen. Ja, also wenn ChatGPT am Ende hilft, Nachvollziehbarkeit, Transparenz zu verbessern, super, warten wir drauf.
Das wäre schön. Also man kann eine ganze Menge Entscheidungen an die KI auslagern. Man sollte aber, wenn man eine ganz normale Sprach-KI wie ChatGPT benutzt, schon darauf achten, dass das, was da im Hintergrund passiert, kein komplexer Entscheidungsbaum ist, wie du, Marie, den immer so schön nachzeichnest, sondern das ist ein bisschen nach Gefühl. Das ist auch so, ich habe ungefähr das Gefühl, das könnte die richtige Entscheidung sein. Also mache ich das. Genau, wir nehmen die Nummer 7. Das ist so eine schöne Zahl, die ist schön in der Mitte, aber nicht so weit oben. Das passt. Das ist das eine. Und das andere ist aber, dass es immer mehr Forschung und erfolgreiche Modelle gibt, die sich mit riesigen Datenmengen beschäftigen, wo klassische generative KI gar nicht so sehr dafür geeignet ist, damit umzugehen, sondern da braucht es spezialisierte Systeme dafür. Und wenn wir es schaffen, da generative KI zu nutzen, um diese Systeme zugänglicher zu machen, ihre Entscheidungen besser zu erklären, dann bekommen diese Modelle vielleicht doch noch ihren Moment an der Decision Intelligence Sonne.
Wie hast du dich denn entschieden diese Woche, Gregor, für dein Beispiel für die Schlussrubrik? Was hast du mit KI gemacht?
Ja, ich glaube, wir kommen heute nicht raus aus den Bahnbeispielen. Ich bin nämlich wegen eines gezwungenen Zwischenhalts. Ich war, glaube ich, in den letzten 10 Tagen 4-mal am Mannheimer Hauptbahnhof und kein einziges Mal wollte ich nach Mannheim. Also es passiert mir einfach jedes Mal. Nichts gegen Mannheim. Es ist einfach nur wohl ein sehr gut gelegener Knotenpunkt. Und weil ich in einem vorherigen Hotel die Entscheidung getroffen hatte, mein Ladekabel zu vergessen, stand ich dann da. Und
ich dachte, das lasse ich liegen. Weißt du was? Das bleibt hier.
Ich schätze, die Entscheidung war eher, den Raum zu verlassen. Das ist eine unbewusste Entscheidung. Das ist vielleicht noch ein kompletter Part, über den wir nicht geredet haben. Aber es ist auch gar nichts Großes. Aber ich hab festgestellt, ich stand da dann und find mal ein USB-C-Ladekabel an einem Hauptbahnhof, wenn du nur 20 Minuten Zeit hast. Weil das ist so ein Ding. Natürlich kann man irgendwie Saturn eingeben und dann kommt halt der Saturn, aber der ist da in der Innenstadt. Gibt's da muss man dann ein Stück reinmarschieren. Und USB-C-Kabel in Google Maps einzugeben, bringt einen jetzt nicht wirklich weiter, weil da muss ja irgendwo in einem Google Review mal jemand gesagt haben, ich bin in diesen Laden gegangen und habe ein USB-C-Kabel gekauft. Aber GPT-5 Thinking mit der Websuche war fantastisch. Also indem man quasi so einen kleinen Suchagent losschickt, der erstmal guckt, was ist denn alles am Mannheimer Hauptbahnhof, was gibt's da alles für Geschäfte und dann im nächsten Schritt seine Transferfähigkeit mit reingießt, die überlegt, ja gut, es gibt einen O2-Shop. in diesem Geschäft, in diesem Bahnhof. Das könnte ganz gut sein, dass der ein USB-C-Kabel hat. Und da gibt es einen Drogeriemarkt. Und da, so, also das sind, er hat mir nicht gesagt, hier gibt es ganz sicher Läden, wo es USB-C-Kabel gibt. Das hätte er gar nicht sagen können. Das steht ja nirgendwo konkret. Aber er konnte schauen, was sind denn die theoretischen Möglichkeiten, wo es plausibel wäre, dass ein solches Kabel vorhanden ist. Und das hat tatsächlich klasse geklappt. Das war so die Art von Anwendung, die mir auch immer wieder noch passiert, wo ich so selber so den Schalter im Kopf noch umschalten muss und auch Jahre nach der Veröffentlichung von ChatGPT mich daran erinnern muss, ach ja, das ist ja was jetzt geht. Also ich muss nicht hier sitzen und irgendwie hoch und runter gucken in diesem Einkaufsbahnhof und überlegen, ob es irgendwo ein USB-C-Kabel geben könnte. Und dann muss ich auf die andere Etage und da gucken. Sondern ich kann einfach die KI für mich gucken lassen und einfach schauen, was wäre denn die plausibelste Antwort auf die Frage.
Richtig, richtig schön. Also und du sagst jetzt Jahre nach ChatGPT, aber das geht ja erst seit kurzem. Also das ist, finde ich, genau diese Kombi, wo ich mir vor Jahren auch gedacht habe, so warum kann nicht einfach Suche so gut funktionieren und dass diese verschiedenen Dinge kombiniert werden. Ne? Dass ich gucke, wo ist die Location und ich kann meine Frage diffus formulieren in Menschensprache und es kann so ein bisschen mitdenken und dann aber auch benutzen. Das funktioniert das seit ein paar Monaten maximal auf dem Level, wo es nützlich ist. Hast du denn ein Kabel bekommen, also ohne jetzt natürlich eine bestimmte Firma zu bewerben, aber bist du fündig geworden? Wo bist du dann hin?
Ich muss ja nicht sagen, wo ich es her habe, aber ich habe eins gefunden tatsächlich, ja. Es war nur nicht sehr gut dann. Es hatte ein bisschen zu wenig Watt für meinen Geschmack, aber da komme ich dann durch.
Und dann nennen wir noch zwei andere Läden, wo es auch USB-Kabel gibt, oder?
Es gibt auch USB-A-Kabel und andere USB-Kabel übrigens.
Super.
Was hast du mit KI entschieden, Marie?
Ich habe mich, wie sage ich das, ich habe mich vielleicht entschieden, nicht KI zu benutzen, aber mich gleichzeitig vorzubereiten auf eine Zeit, in der ich mehr KI benutze. Das ist sehr kryptisch. Ich habe eine Datei angelegt, Notizen an mich selbst, weil ich will, dass KIs in welcher Form auch immer, jetzt und in der Zukunft, ein paar Dinge über mich wissen. Und ich beschlossen habe, das sollte ich selber aufschreiben. Es gibt die Funktion in ChatGPT und in anderen Apps, dass das sich Dinge merkt. Also eigentlich, dass diese Chatbots auch in vielen Formen, dass die selber eine Datei anlegen und dann quasi mitschreiben. Entweder wenn du sagst, ja, merkt dir das, also merkt dir, dass ich, weiß ich nicht, Vegetarierin bin oder sowas, dann könnten die das aufschreiben in eine Datei. Ich habe mir diese Datei angeguckt, die ChatGPT über mich angelegt hat und dann steht der wildeste Mist drin. Also es weiß nicht, wie ich heiße, es ist komplett verwirrt. Fairerweise hat es auch damit zu tun, dass ich meinen Account mit ein paar Leuten teile oder öfter komische Sachen teste für diesen Podcast. Und natürlich jetzt gerade mit ChatGPT 5 und je mehr diese Systeme auch ja so gebaut sind, dass sie absichtlich mehr Kontext einbeziehen und dass sie sich auf ältere Chats beziehen und dass sie versuchen eigentlich, mir mehr zu helfen, indem sie nicht jedes Mal alles vergessen, wenn ich einen neuen Chat aufmache, desto dümmer ist das natürlich, wenn da im Hintergrund lauter Müll rumliegt und das die Ergebnisse beeinflusst. Deswegen habe ich die Datei gelöscht. Und dann habe ich aber beschlossen, es gibt einfach so ein paar Dinge, die möchte ich mir merken. Warte, ich sollte mal nachgucken, was ich da reingeschrieben habe.
Ich meine, ist das Problem dann nicht, dass selbst wenn man dann der KI sagt, okay, das sind die Dinge über mich, die du wissen musst, dass dann ja deine ganzen lustigen Experimente, die du machst, die ja dazu geführt haben, dass deine Datei so komisch durcheinander ist, dass die dann nicht mehr funktionieren? Weil man kann ja dann nicht mehr so tun, als sei man ein Jugendlicher, der gemobbt wird, um zu gucken, wie reagiert denn die KI mit dieser Situation? Weil die KI würde ja logischerweise einfach das ausgeben, was sie auf deine Datei bezieht, die du ihr gegeben hast und gesagt, ey, ich weiß doch, du bist doch gar kein Jugendlicher, der gemobbt wird.
Das stimmt, also diese Tests müsste ich dann halt wieder, ne, mit einem reinen Tisch machen, müsste ich einen neuen Account machen oder das woanders machen. Worum es mir geht, ist, dass ich einfach, glaube ich, auch so diesen Wunsch, jemand zu haben, der mitdenkt, worum es ja auch in der Folge ging. Einfach jemand, der mich an die Sachen erinnert, die ich eigentlich weiß, aber die ich manchmal vergesse. Dass ich einfach dachte, ich könnte jetzt mal anfangen, die mitzuschreiben und dann kann der Bot mir im entscheidenden Moment möglicherweise eines Tages sagen, so Marie, vergiss nicht, wenn du in Urlaub fährst, du hast immer zu wenig Schuhe dabei. Oder weißt du, so diese Sachen. Oder erinnere dich dran, wie geil Rucola eigentlich schmeckt. Ist öfter dieses leckere, scharfe Blatt, solche Sachen. Und das werde ich jetzt einfach mitschreiben über ein paar Jahre. Und also wir sind ja noch nicht da, dass wir diese Ambient Intelligence haben. Also das Ding ist ja nicht irgendwie im Raum und sieht, wenn ich meinen Koffer packe. Ich glaube, das eigentliche Beispiel war schöne Kleider. ich nehme immer einen Strandurlaub so schöne Kleider mit und dann merke ich will die nicht anziehen, weil ich bin ja dann am Strand, die werden ja dann voller Sand. Also ich muss eigentlich die hässlichen Kleider mitnehmen, wo es mir egal ist, wenn die sandig werden. Und daran kann mich ChatGPT dann im entscheidenden Moment erinnern oder was auch immer. Daran kann mich mein zukünftiger Jarvis dann hoffentlich im entscheidenden Moment erinnern und deswegen schreibe ich das jetzt schon mit.
Das finde ich total charmant. Ich frage mich aber auch, ob das nicht eigentlich was ist, was irgendwann auch passiv laufen müsste. Also es passiert ja jetzt schon so, dass man, wenn man zum Beispiel ein Meeting automatisch transkribieren lässt, dass man dann ganz gut während des Meetings Hinweise geben kann an den KI-Transkriptor. Also dass man sagen kann, das bitte merken, das ist besonders wichtig, das bitte nochmal an die Person zuteilen und so. Vielleicht geht das ja in Zukunft auch automatisch. Also dass man, wenn man irgendwo seine kleine KI-Drohne rumflirren hat oder so, wie man heute eine Alexa aufweckt, könnte man halt dem KI-Assistent sagen, hey, merk dir doch bitte mal das und das. Und dann landen diese ganzen Informationen irgendwann lose im kleinen Datensee und können sich im richtigen Moment zu Wort melden.
Ja, die Drohne, genau. Also das könnte das Ziel sein. Aber ich dachte einfach so, das dauert mir zu lange, ich nehme jetzt meine eigene Hand, ich schreibe. Also weil auch, ich habe ja gesehen, was dieses dumme Ding mitschreibt. Ja. Nicht die richtigen Sachen.
Sehr schön. Also, da bin ich drauf gespannt. Wir nehmen Sachen selbst in die Hand. Dafür sind wir bekannt im KI-Podcast. wir sind auch dafür bekannt, dass wir herausfinden wollen, was ihr mit KI gemacht habt. Und heute haben wir eine E-Mail dabei von Henrik. Henrik schreibt uns von seinen Erfahrungen mit Vibe-Coding, die total interessant sind. Und er hat ein Problem damit. Also, er hat ein Problem damit, die KI für sich programmieren zu lassen. Und zwar, er beschreibt das so, die KI scheint immer nur nach vorne zu denken. Also, wenn ein kleiner Fehler auftritt und ich den nicht sofort bemerke, versucht die KI den Fehler mit kompliziertem Code zu umgehen. Dadurch wird nur noch alles komplizierter und irgendwann wird es dann Unsinn und der Weg zurück ist leider sehr mühsam. Warum kann die KI nicht einen Schritt zurück machen und den einfachen Fehler ganz einfach beheben?
Boah, mega interessant. Okay, und ich merke, dass mein Gehirn sofort auch in so Richtung geht wie, das kann ich jetzt hier nicht in die Tiefe gehen, aber es gibt ja Transformer, die tatsächlich nur vorwärts denken und nur den nächsten Token berechnen. Und es gibt aber auch Bidirectional Systems, also bidirektionale Systeme, wie BERT zum Beispiel. Und ich glaube aber, die verschmelzen gerade wieder und die neuen Modelle können dann eigentlich doch wieder in beide Richtungen denken. Ja, also ich weiß gar nicht, ob das die Frage ist. Aber ich werde das mal recherchieren und vielleicht mal anders mitbringen, was genau da der aktuelle Stand eigentlich ist.
Also was Henriks Problem angeht, ich glaube, wir kennen dieses Problem beide sehr gut. Wir haben auch in der Folge, können wir jetzt alle programmieren, wo die Antwort Nein war, haben wir da auch ein bisschen darüber gesprochen, über dieses Verzettelungsproblem. Und das ist tatsächlich auch was ein bisschen von der Persönlichkeit der Modelle abhängt. Also eine Zeit lang hatte Claude da wirklich, war da besonders notorisch dafür. Also dass man irgendwie gemerkt hat, hey, hier ist eine Sache, die geht irgendwie schief. Und dann hat Claude einfach, also wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen und irgendwie riesige Programme geschrieben, um winzige Probleme zu lösen. Also wenn die sich einmal entschieden haben für einen Weg, dann haben sie ganz am Anfang auch nochmal drinstehen, ich mache das so und so. Ja, also sie machen ja am Anfang oft gerne mal ihren Plan, indem sie selber überlegen, was wäre die richtige Vorgehensweise. Und der wird dann auch aber verfolgt. Also der wird dann durchverfolgt bis zum bitteren Ende. Und wenn sozusagen so ein Gespräch angefangen hat mit dem Hinweis, ich löse das Problem so und so, ist das Modell auf so eine Art Pfad einfach eingestellt. Und das ist vielleicht auch wieder was, wo...
Das kommt nicht mehr runter vom Holzweg.
Genau, genau. Das ist was wir Menschen auch ganz gut nachempfinden können. Ja? Wenn wir uns entschieden haben, nein, ich fahre jetzt mit der U-Bahn in die Arbeit und dann wollen wir in der Regel auch mit der U-Bahn in die Arbeit fahren, selbst wenn wir wissen, dass wir möglicherweise ein bisschen schneller wären, wenn wir jetzt vielleicht doch umsteigen würden und irgendeinen anderen Plan verfolgen. Also Thema Sunk-Cost-Fallacy scheint auch bei Sprachmodellen ein Problem zu sein. Ist sicherlich was, an dem auch viel geforscht wird. Ich habe das Gefühl, diese Reasoning-Modelle machen das ein bisschen besser als die klassischen Sprachmodelle, aber...
Beziehungsweise du könntest es ja auch produktseitig lösen, weil es ist auch eigentlich dasselbe wie meine Notes-to-Self-Datei. Ne? Wenn am Anfang vom Text einfach noch ganz viel Müll steht, wenn er den einfach löschen würde und sich den Code nochmal neu angucken würde und dann einfach nicht drüber nachdenken, was vor einer halben Stunde war, sondern sich jetzt, das könntest du ja in das Produkt einbauen. Also du könntest ja einfach sagen, wenn es um Code geht, dann mach manchmal einfach, atme mal manchmal tief durch und denk nochmal von vorne drüber nach.
Also lieber Henrik, du bist auf jeden Fall nicht das Problem. Das Problem liegt wirklich in den Modellen und das ist was, mit dem eine Menge Leute gerade zu kämpfen haben. Also wir hoffen da bald
auf Besserung. Aber Tipp, neuen Chat aufmachen, selben Code in den neuen Chat posten, könnte vielleicht helfen.
Super. Wenn ihr Lust habt, nicht nur einen neuen Chat aufzumachen, sondern auch einen neuen Podcast, dann haben wir eine ganz tolle Empfehlung für euch. Und zwar den Hörspiel-Podcast Der römische Traum, eine Anno-Story. Ist ein wahnsinnig aufwendig produziertes Hörspielformat, super spannend, mit Symphonieorchester, spannender Geschichte. Und das Ganze klingt ungefähr so.
Geliebte Eltern, dieser Brief beginnt mit einem Geständnis. Bell und ich, wir haben uns in die Sklaverei verkauft.
Zwei junge Männer träumen vom Aufstieg im Römischen Reich und geraten in ein Netz aus Macht und Verrat.
Das kannst du nicht machen!
Es war deine freie Entscheidung, dich in die Sklaverei zu verkaufen.
Ein Hollywood-Film für eure Ohren.
Ergreift ihn! Bringt diesen Perversen zum Dominus!
Mit einem live eingespielten Orchester-Soundtrack von den Originalkomponisten der Anno-Videospiele.
Ich will, dass du mir versprichst, dass du vorsichtig bist. Versprich mir, dass wir uns wiedersehen.
Ich verspreche es dir.
Der römische Traum. Eine Anno-Story. Ein Hörspiel-Podcast von SWR Kultur. Jetzt anhören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.